Ja, wir starten in das Gesamtthema, die Braut Jesu, und das Thema heute ist Monogamie. Ich weiß nicht, wer das einfach nur ohne Zusammenhang liest, der würde eher auf ein biologisches oder soziologisches Thema tippen heute. Aber es ist ein rein biblisches Thema, was wir heute anpacken. Monogamie ist, dass man keine wechselnden Partner hat, sondern eine einzige, alleinige, lebenslange Ehe führt. Das ist, wenn man monogam lebt. Das andere wäre Polygamie, da gibt es noch Polyandrie, Polygynie und wie auch immer. Aber Monogamie ist das, worum es heute geht, nämlich, was hat es mit Gott zu tun? Die Bibelkenner unter euch, die werden es ahnen. Die Bibel ist voller schillernder Bilder, welche die Treue Gottes beschreiben. Ganz viele Bilder finden wir in der Bibel, natürlich auch Geschichten, wo Gott leibhaftig treu gewesen ist, aber eben dann auch Bilder, wo Gott beschrieben wird in einer Art und Weise als der absolut Treue. Der, der seine Treue niemals bricht. Der Name Gottes, also Gott wird mit ganz vielen Namen bezeichnet in der Bibel, zum Beispiel El Haneeman, das ist der treue Gott. So wird er an verschiedenen Stellen genannt. Jesus wird in der Offenbarung genannt, da heißt es, er heißt treu und wahrhaftig, ist sein Name. Jesus ist treu und wahrhaftig von Grund auf. Und wenn man dann schaut, was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Die Frucht des Geistes ist unter anderem Treue. Vertrauenswürdigkeit, dass man dranbleibt, dass man bei dem bleibt, wofür man sich entschieden hat. Das ist eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, und wenn der in unser Leben hineinkommt, dann wird er das mitbringen. Gott ist von Grund auf treu und er wird nie untreu werden. Das zieht sich durch die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Und dann natürlich auch noch viele Bilder, wie ich gesagt habe, die Gott so beschreiben. Zum einen, er wird benannt, und das ist ja das, worum es heute auch geht, er wird bezeichnet als Bräutigam, und die Gemeinde, die zu ihm gehören, die zu Jesus gehören, sind seine Braut. Also er ist der Bräutigam mit seiner Braut. Wir lesen das schon im Alten Testament. Da steht in Jesaja 62, Vers 5, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Also Gott schon als wie ein Bräutigam und Israel als Braut, und Gott freut sich an seiner Braut. Und das zieht sich durch, dann bis ins Neue Testament hinein. Dann kommen noch alle dazu, die mit in den Bund Gottes hineingenommen werden aus den verschiedenen Völkern und Nationen. Und alles insgesamt sind wir dann seine Braut. Und er ist der Bräutigam. Sogar ein Bräutigam, und da werden wir gleich noch drauf eingehen, der eine Hure zur Frau nimmt und sie immer und immer wieder annimmt und ihr nicht untreu wird. Obwohl seine Braut, seine Frau im übertragenen Sinne ihm untreu wird. Das werden wir gleich noch eindrucksvoll sehen. Er wird auch beschrieben als ein Vater, der selbst seinen untreuen Sohn wieder aufnimmt. Viele kennen die Geschichte, die Jesus erzählt, als Beispiel, als Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der Vater ist Gott und er ist treu, auch wenn der Sohn untreu ist und auch wenn er abhaut. Die Treue Gottes ist eine oder vielleicht ja, also eine der herausragendsten Eigenschaften Gottes, die wir in der Bibel finden. Und deswegen auch dieser Vergleich mit der Ehe, denn Gott hat nicht ständig wechselnde Partnerinnen. Er sucht sich nicht eine aus, und wenn sie ihm nicht mehr passt und wenn sie irgendwas verbockt, dann holt er sich eine neue ins Haus. So ist Gott nicht. Von Anfang bis Ende ist er so nicht. Und wenn sie auch versagt, so bleibt er dennoch treu. Wir werden das gleich in einigen Texten noch sehen. Er wird als ein lebenslang treuer Ehemann beschrieben, den nichts und niemand erschüttern kann in seiner Treue. Das ist die Eigenschaft, die von ihm durchweg beschrieben wird. Jesus beschreibt sich selbst als Bräutigam, also er erzählt verschiedene Gleichnisse, wo es um Braut und Bräutigam geht und wo er ankündigt, dass er kommen wird wie ein Bräutigam. Wenn er wieder auf diese Erde kommt, wird er seine Gemeinde, alle, die zu ihm gehören, wird er, ja, man kann sagen, wie heiraten, nämlich er wird eins werden mit uns Menschen, die wir ihm nachfolgen. Er wird eine unmittelbare Beziehung mit uns leben. Johannes der Täufer hat Jesus schon angekündigt als Bräutigam, der kommen wird. Da heißt das, da sagt Johannes in Johannes 3, Vers 29, Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt, weil Jesus gekommen ist. Johannes wurde gefragt, wer bist du? Bist du der Messias? Und er sagt, ich bin's nicht, ich bin nur der Freund des Bräutigams und ich freue mich zu sehen, wie er jetzt kommt. Paulus stellt die Gemeinde als Braut dar, gibt's viele Texte. Ich nenne sie kurz, dann könnt ihr, wer sich das notieren will, 1. Korinther 6, Vers 15 bis 17, 2. Korinther 11, Vers 2, Vers 1, Vers 4, Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Dann sehen wir in der Offenbarung ganz oft dieses Bild von Braut und Bräutigam. Da heißt es zum Beispiel, also ein Engel, der ruft Johannes zu, der die Offenbarung empfängt. Und da sagt er, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er zeigt ihm die Gemeinde Jesu, die wie eine Braut geschmückt dann vor Jesus ist. Und es gibt da noch andere Texte in Offenbarung. Kann ich euch alles sagen, wenn ihr die Details wissen wollt. Wir finden in der gesamten Bibel, also ich habe es nicht gefunden, belehrt mich gerne, wenn ihr es wisst, wir finden in der ganzen Bibel keinen Hinweis darauf, dass Gott wechselnde Partner hat. Dass er die Partnerschaften wechselt. Wir finden auch keinen Hinweis darauf, dass er nebeneinander mehrere Bräute hat. Also, dass er da mehrere am Laufen hat und sich warm hält, sondern er ist entschieden für eine Braut. Was anderes finde ich nicht. Die Grundannahme von diesem Vergleich mit Braut und Bräutigam ist ein Bräutigam und eine Braut. Das ist Monogamie. Deshalb erwartet er auch zum Beispiel von seinen Leuten in der Gemeinde, also seine Leiter und Mitarbeiter, erwartet er auch, monogam zu leben. Also wir finden das dann in den Paulusbriefen, 1. Timotheusbrief und auch Titusbrief. Da heißt es, die Ältesten und die Diakone der Gemeinden ist wichtig, eine Sache, also mehrere Sachen wichtig, wenn man die einsetzt als Leiter. Und eine Sache ist, dass sie Mann einer Frau sind und nicht von mehreren. Denn wenn so ein Leiter die Treue Gottes repräsentiert, dann muss er selber treu sein. Wenn wir Gott repräsentieren, der treue Gott ist, die Treue schlechthin, muss man sagen, dann ist es wichtig, dass wir seine Treue repräsentieren. Dass wir als Christen bekannt dafür sind, dass wir treu sind. Dass wir zu dem stehen, was wir sagen. Dass wir wahrhaftig sind. Dass wir ehrlich sind. Dass wir entschieden sind. Und, jetzt muss ich umblättern. Wie weit Gottes eigene Treue geht und wie man sich seine Bräutigam-Braut-Beziehung zu uns Menschen vorstellen kann, das wird in einer atemberaubenden Weise im Buch Hosea beschrieben. Und damit will ich jetzt so richtig einsteigen in das Thema. Lest mal das Buch Hosea durch. Es ist atemberaubend, wenn man sich in diese Geschichte reinversetzt, die der Prophet Hosea erlebt hat. Wohl nirgends in der Bibel wird Gottes Treue drastischer beschrieben, in extremerer Form. Nämlich im Buch Hosea wird die Geschichte von dem Propheten Hosea beschrieben im Alten Testament und der hat von Gott einen sehr verrückten Auftrag bekommen. Gott hat ihm eine Frau rausgesucht. Das ist ja das, was sich viele wünschen, die Single sind und Christen sind, dass Gott uns einen Ehepartner raussucht, wo wir uns darauf verlassen können, dass es passt, dass es eine gute Partie ist, dass da was Gutes bei rauskommt aus der Ehe. Und hier in diesem Buch wird beschrieben, wie Gott den Propheten Hosea veranlasst zu einer extremen prophetischen Tat, die eine Symbolkraft hat für ganz Israel. Und zwar sagt er ihm, welche Frau er heiraten soll. Nicht unbedingt die vorbildlichste im ganzen Land, sondern das Gegenteil, er soll eine Hure heiraten. Eine, die schon weit bekannt dafür ist, dass sie nicht treu ist. Nämlich die Hure Gomer, eine Prostituierte. Und diese Hochzeit von Hosea, dem Propheten Gottes, und dieser Hure Gomer, das sollte ein Bild dafür sein, dass Israel Gott untreu geworden ist, obwohl Gott einen Bund mit Israel geschlossen hat. Und die Israeliten sind sozusagen mit anderen Göttern ins Bett gegangen, haben rumgehurt mit allen möglichen Gottheiten. Und trotzdem hat Gott einen Bund mit ihnen geschlossen und ist treu geblieben. Und das sollte diese Ehe von Hosea mit dieser Gomer verdeutlichen. Und dann geht's los. Die beiden haben geheiratet Und sie gebar ihm den ersten Sohn namens Jesreel. Jesreel heißt, und wir werden gleich merken, Namen haben in der Bibel oft eine prophetische Bedeutung. Jesreel heißt, Gott sät oder Gott pflanzt ein. Und damit geht die Geschichte, die Ehe, die Liebesgeschichte, muss man sagen, zwischen Hosea und Gomer geht damit los. Gott pflanzt was. Gott ist der Erste, der was tut. Jede Geschichte, die Gott tut in unserem Leben, die beginnt damit, dass er was einpflanzt, dass er den Grundstein für das legt, für alles Weitere, was dann kommen wird. Zu Beginn der Beziehung Gottes mit den Menschen steht Gott. Er pflanzt ein, er tut den ersten Schritt bei seinem Volk und auch bei uns. Das war ein guter Start in die Ehe, möchte man meinen, zwischen Hosea und Gomer, aber dann hat sie ihr zweites Kind bekommen, nämlich eine Tochter namens Lo-Ruhamah. Das heißt, dieser Name heißt, Barmherzigkeit und Verstehen haben unser Heim verlassen. Barmherzigkeit und Verstehen haben unser Heim verlassen. Und man merkt, wie in dieser Ehe zwischen den beiden was ins Kippen kommt. Spannungen kommen auf, die Beziehung wird brüchiger. Bei Hosea und bei Gomer, aber auch beim Volk Gottes. Schließlich verlässt Gomer Hosea und geht wieder zurück auf den Strich, kann man sagen, auf die Straße. Sie begeht Ehebruch. Und anstatt, dass Gott jetzt Hosea freigeben würde aus dieser Ehe und sagt, sie hat es vermasselt, such dir eine neue, sagt Gott zu Hosea, bleib ihr treu. Hosea heißt Rettung. Es kommt von einem hebräischen Wort, was sowas wie Rettung bedeutet. Wenn Gott jeden aufgeben würde, der untreu ist und der es an irgendeiner Stelle vermasselt, das würde keiner von uns heute hier sitzen. Gott demonstriert in dieser Ehe von Hosea und Gomer seine eigenen Eigenschaften. Und er sagt zu Hosea, bleib dran. Halt dieser Frau die Treue. Gomer kommt dann doch wieder nach Hause zurück. Sie versöhnen sich, leben wieder zusammen. Inzwischen wurde Gomer zum dritten Mal schwanger. Hosea nimmt an, dass das Kind von ihm ist, bis es geboren wird. Als es geboren wird, sieht er es und nennt es Lo-Ami. Das heißt so viel wie nicht mein Volk. Stellt euch vor, ihr seht das Kind an, was geboren wird, und ihr seht sofort, es ist nicht von mir. Das Kind hat ein anderer in die Welt gesetzt. Das Kind war von einem anderen. Gomer verlässt Hosea ein zweites Mal und geht wieder auf den Strich. Sie lässt sich von Zuhältern verkaufen und gibt ihre Freiheit auf. Und sie wird dort auf dem Hurenmarkt verschachert wie so ein Stück Vieh. Und da spricht Gott zu Hosea. Ich habe den Text hier. Hosea 3, Verse 1 bis 2. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da kaufte ich sie mir für 15 Silberschäkel und einen Homer Gerste und einen Leter Gerste. Also Hosea, und jetzt versetzt euch mal in diese Situation rein, Hosea geht und bezahlt für seine eigene Frau, um sie wieder zurückzuholen, um sie freizukaufen aus der Prostitution. Denkt daran, dass Hosea Rettung bedeutet. Sein Name heißt Rettung. Und hier steht Hosea, wie Jesus steht er da und bezahlt dafür, seine eigene Frau wieder zurückzukaufen. Er bezahlt, so wie Jesus mit seinem eigenen Blut bezahlt hat, bezahlt er hier mit seinem Geld. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Prophet, ein Mann Gottes, mit hochrotem Kopf auf den Hurenmarkt geht, wo seine eigene Frau auf der Plattform oben steht und verkauft wird und alle bieten. Und er stellt sich dazu und bietet mit und bietet den höchsten Preis für seine eigene Frau. Der höchste Preis, der geboten wird. Und er kauft seine Frau zurück. Die Rettung, nämlich Hosea, kommt und kauft Gomer frei. Was bedeutet Gomer? Der Name Gomer heißt so ungefähr noch nicht vollendet, aber auf dem Weg. Das ist ein schöner Name, könnt ihr euch merken für eure Kinder mal. Gomer, noch nicht vollendet, aber auf dem Weg. Die Rettung, also in Person Hosea, heiratet, noch nicht vollendet, aber auf dem Weg. Das ist das Bild, was hier verwendet wird in dieser Ehe, so wie Gott kommt, so wie Jesus kommt, die Rettung in Person, der Messias, und der heiratet das, was noch nicht vollendet ist, aber was auf dem Weg ist. Das ist unsere Lebensgeschichte letztendlich. Und das ist die Geschichte des Volkes Gottes. Und könnt ihr euch Gomer vorstellen, wie sie dort auf der Plattform steht und sieht, wie ihr Mann für sie bietet? Wie er dort unter den anderen Leuten steht und bietet? Diese unendliche Dankbarkeit in ihrem Gesicht, als ihr Mann den höchsten Preis für sie bietet und für sie bezahlt. Er geht nach vorn und führt seine Frau nach Hause zurück. Und das ist das, was Gott für sein Volk, für sein Bundesvolk getan hat und für alle, die er in diesen Bund mit hineingenommen hat. Auch uns, wenn wir zu Jesus gehören. Auch das ist der Gott des Alten Testaments. Man hat manchmal so eine brutale Sicht von dem Gott des Alten Testamentes, von unserem Gott. Aber es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott wie der dann leibhaftig auf diese Erde gekommen ist, in Form von Jesus. Dieser Gott ist hier im Alten Testament und er sagt, wie er ist. Und er demonstriert das auf extreme Weise am Leben von Hosea. Er steht zu seinem Volk, auch wenn es untreu ist, und er sucht sich eben nicht einfach eine neue Braut. Das hat er nicht getan und das wird er auch nicht tun. Paulus erklärt diesen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, folgendermaßen. Im Römerbrief, Römer 11, Vers 28, da geht es darum, wie das jetzt nur sich verhält mit Israel und den Christen aus den verschiedenen Nationen und wie ist das jetzt mit Israel. Und er sagt, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, also Israel, zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, also der Erwählung, aber Geliebte, um der Väter willen. Die am Anfang mal waren, die Väter Israels. Denn die Gaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Die Gaben und die Berufung Gottes, die wird er nicht bereuen. Wenn Gott sich entschieden hat, dann steht er dazu. Auch wenn Menschen abfallen von ihm, auch wenn Menschen untreu sind, spielt es für Gott keine Rolle, seine Entschiedenheit steht. Und was er erwählt hat, das hat er erwählt. Gott hat diesen Bund mit Israel geschlossen und obwohl sie Feinde des Evangeliums sind und also waren in der Situation auch, viele ja auch heutzutage nicht mehr, also da ist ja auch viel in Bewegung, obwohl sie Feinde waren, hebt Gott diesen Bund nicht einfach auf. Er bereut niemals die Gaben und die Berufung, die er einmal ausgeteilt hat. Und dann führt er weiter aus, also Paulus führt das weiter aus, er sagt, die Heidenvölker, die waren Gott ungehorsam, aber sie haben Erbarmen gefunden bei Gott und wurden in den Bund Israels mit hineingenommen. Israel ist nun Gott ungehorsam im Moment, aber sie werden ebenfalls Erbarmen finden bei Gott, weil Gott zu seinem Bund steht. Er bereut nichts. Noch ein paar andere Verse, die das nochmal prägnant auf den Punkt bringen. Römer 3, Vers 3. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Und die Antwort ist natürlich nicht. Gott ist doch nicht untreu, nur weil wir untreu sind. Gott ist Gott. Obwohl wir untreu sind, bleibt er treu. Oder 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es wäre toll, so einen Ehepartner zu haben, oder? Wo man sich zu 100, 200, 1000% drauf verlassen kann. Es kann keine denkbare Situation eintreten, wo er einfach seine Treue wegwirft und seine Treue aufgibt. Genau das ist der Gedanke eines Bundes, den Gott schließt. Im Gegensatz zu einem Vertrag oder einem Deal oder einem Handel, den man mit einem Menschen macht, wo man sagt, wenn du das brichst, dann sind wir raus aus dem Vertrag. Aber ein Bund sieht immer so aus, dass man sich entscheidet, lebenslang dazu zu stehen. Der andere kann natürlich den Bund brechen und das hat natürlich Konsequenzen, aber ich von meiner Seite werde den Bund niemals brechen. Und wenn derjenige zurückkommt, dann wird der Bund weitergehen. Das ist der Gedanke eines Bundes. Und Gott sagt, dazu stehe ich. Das ist die Art und Weise, wie er mit seiner Braut, wie er mit uns umgeht. Das ist ja auch die biblische Vision von Ehe. Also ich glaube, diese Dimension von Ehe, die kann man eigentlich nur leben, wenn man wirklich Gott kennt und Gott begegnet ist, dass man in dieser Konsequenz, in dieser lebenslangen Hingabe zu diesem Bund steht, komme was wolle. Egal, was der andere tut, egal, wohin sich der andere bewegt. Und genau dieses Bild von der Braut, das wird jetzt im Neuen Testament auf die Gemeinde Jesu übertragen, also alle, die zu Jesus gehören, die sich aus allen zusammensetzen, die Jesus nachfolgen. Juden und die anderen Nationen. Es wird, bei Gott wird, er hat nicht mehrere Bräute am Laufen. Wir haben, nächste Woche wird es darum gehen, wo kommen die ganzen Kirchen her? Wie kann das sein, wenn er eine Braut hat und wir haben aber so viele, also man möchte sagen, so viele Unterbräute, ja, kann man sagen, so viele Kirchen, alles zersplittert und zertrennt und alles in allem ist aber die Braut Jesu. Wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert das? Da wird es nächste Woche drum gehen. In der Bibel, also wenn man zum Beispiel in die Offenbarung schaut, da gibt es im Grunde nur zwei Frauen. Die eine ist Jesus seine, nämlich seine Braut, und das andere ist die falsche, die gehört nicht zu ihm, das ist eine Hure. Und im Grunde ist die Bibel da sehr, sehr schlicht und einfach. Die teilt die Welt einfach auf in diese zwei Gruppen. Und die eine Gruppe davon ist seine Braut und die andere ist die falsche, die ja nicht, die nicht zu ihm gehört. Mehr Unterscheidungen gibt es da nicht. Er hat auch keine Nebenfrauen und auch keinen Harem, den er sich irgendwie hält. Er hat eine Braut. Eine Gemeinde, die natürlich in sich ganz schön komplizierte Strukturen inzwischen hat. Das werden wir nächste Woche uns nochmal anschauen. Aber es ist eine Braut. Und das Finale der ganzen Bibel ist am Ende in der Offenbarung zu finden, nämlich die Hochzeit von Jesus, die Hochzeit des Lammes. Das ist ein Bild, ja, ein prophetisches Bild. Es meint einfach, dass wir eins werden mit Jesus, dass wir in seine unmittelbare Nähe kommen und dass die Beziehung zu ihm vollendet wird und vollkommen wird. Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Das Finale der gesamten Bibel ist die völlige Vereinigung von Jesus mit seinen Leuten. Mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde. Mit der Gemeinde und nicht mit den Gemeinden. Mit der Braut und nicht mit den Bräuten, die er sich alle geangelt hat. An dieser Stelle sollten wir uns nicht irritieren lassen von dem, was wir sehen mit unseren natürlichen Augen, wenn wir auf die Christenheit schauen. Es gibt da mehrere Ebenen. Mal sehen, ob das gelingt, das sind jetzt bei diesen drei Themen rauszuarbeiten. Es gibt mehrere Ebenen, die irgendwie wahr sind. Das eine ist das, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, mit allem Zerbruch in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und das andere ist die Sicht Gottes. Der sieht da noch mehr, der sieht da noch tiefer und umfassender, als wir das mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können im Moment. Darum geht es dann nächste Woche. Wir sollten uns auch nicht am Begriff der Gemeinde aufhalten. Ist es die Gemeinde? Wir haben ja hier verschiedene Gemeinden in der Stadt. Oder ist es die eine Gemeinde? Sondern wir sollten das Prinzip dahinter verstehen. Natürlich sind wir in verschiedenen Gemeinden organisiert, aber Jesus heiratet nicht den Arm einer Braut, seiner Braut extra und dann gibt es noch eine Hochzeit mit dem Fuß und eine Hochzeit mit dem Rumpf oder so, sondern es gibt die eine Hochzeit mit der einen Braut. Das ist die eine Gemeinde. Und da merken wir, dass das Bild der Braut auch Hand in Hand geht mit dem Bild des Körpers. Das ist ja so das Zweite, was wir im Neuen Testament finden, wie die Gemeinde beschrieben wird, die Gemeinde Jesu, nämlich als ein Körper, der aus verschiedenen Körperteilen besteht. Die Braut, also sind zwei Aspekte eigentlich drin. Das hängt irgendwie zusammen, Braut und Körper. Natürlich, eine Braut hat einen Körper. Und zum anderen haben die zwei Bilder aber unterschiedliche Nuancen. Die Braut ist das Geliebte und Begehrte gegenüber von Jesus. Das ist die Liebesbeziehung, die da deutlich wird. Der Körper ist das Einssein miteinander, also das ist die Braut in sich, kann man fast sagen. Ja? Also da heißt es, die verschiedenen Glieder, die hängen miteinander zusammen. Also die Gemeinde Jesu hat von Gott gegebene Einheit in sich unter der Regentschaft von Jesus. Das ist das, was dieses Bild beschreibt. Die Gemeinde Jesu ist in sich eins und ist ein Organismus, es hängt zusammen unter der Leitung von Jesus. Jesus ist der Kopf des Ganzen. Jesus hat im Bild gesprochen, eben auch nicht viele Körper, wie so ein Fabelwesen oder so, mit zig Armen oder so, sondern er hat diesen einen Körper, durch den er hier auf dieser Erde wirkt. und mit dem er engstens verbunden ist. Wir lesen das in Römer 12, ab Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das ist jetzt, hier sind ein paar spannende Nuancen, ein paar spannende Details drin. Wir sind ein Körper in Jesus. Jesus vereint uns. Aber wir sind untereinander einer des anderen Glied, einer des anderen Körperteil. Wir sind voneinander. Also einer gehört dem anderen. Und das ist jetzt, also denkt immer mal so ein bisschen mit, denkt an Kirche, denkt an Gemeinde, denkt an die verschiedenen Teile der Christenheit. Wir gehören auch einander. Wir sind nicht individualistisch unabhängig voneinander, sondern einer gehört dem anderen. Wir gehören zwar alle Christus, wir gehören alle zu Jesus, aber wir gehören auch einander. Wir sind nicht einfach im luftleeren Raum Jesus unterstellt, sondern wir sind auch einander unterstellt. Das ist das, wie Paulus die Gemeinde Jesu auf dieser Erde beschreibt. Da ist eine Abhängigkeit voneinander. Die Hand, die gehört dem Kopf und dem Arm. Sie hängt auch am Arm dran. Wenn sie kann sich nicht trennen vom Arm, sonst ist sie tot. Und genauso der Arm kann sich nicht trennen von der Hand, sonst da fehlt was, da ist der Körper krank. Sondern es ist eins vom anderen abhängig und eins dem anderen unterstellt. Das ist auch interessant, diese Gesetzmäßigkeit, die wird hier nur in eine Richtung beschrieben. Hier heißt es nicht, der eine herrscht über den anderen, sondern alle sind herausgefordert, sich unterzuordnen. Es wird jetzt nicht gesagt, aber ein Körperteil regiert über die anderen. Sondern alle leben in Unterordnung gegenseitig. Und die Gemeinde Jesu auf dieser Welt, seine Kirche, seine Gemeinde, ist aufgefordert, sich gegenseitig unterzuordnen und anzuerkennen, dass die anderen ein wesentlicher Teil sind, von dem ich mich nicht einfach trennen kann. Niemand kann Besitzansprüche auf andere erheben, aber jeder ist herausgefordert, sich den anderen zu geben, sich den anderen zu schenken. Es gibt kein ernsthaftes geistliches Leben, ohne dass man sich in die Gemeinde Jesu einfügt und unterordnet, in irgendeiner Weise. Wie das praktisch aussieht in den verschiedenen Situationen, das wäre nochmal ein weites Feld. Ja? Aber vom Grundsatz her, vom Grundprinzip her, gibt es kein geistliches Leben auf dieser Erde, ohne dass man sich in irgendeiner Weise einfügt und unterordnet in den Leib Jesu, in den Körper Jesu hinein. Wer sich der Unterordnung entzieht, der amputiert sich selbst vom Körper. Das ist, als ob er sich abreißt vom Körper. Da wird der Blutstrom durchtrennt. Da wird so ein Körperteil langfristig sterben. Und auch Gemeinden und Bewegungen und geistliche Bewegungen, die sich trennen vom restlichen Leib Jesu, von der restlichen Gemeinde Jesu, das wird krank werden und es wird im Extremfall irgendwann absterben. Es ist wichtig, dass es eins bleibt. Die Spaltung des Körpers Jesu oder die Zerteilung seiner Braut, um es mal drastisch auszudrücken, die Zerteilung seiner Braut wäre dementsprechend wirklich das Worst-Case-Szenario, was vorstellbar wäre. Und wenn man jetzt aber auf diese Welt schaut, dann merken wir, genau dieses Worst-Case-Szenario ist irgendwie eingetreten. Eigentlich wenn man diese Bilder mal in voller Pracht auf sich wirken lässt, muss man sagen, das ist ein absolutes No-Go, unvorstellbar, dass die Braut Jesu einfach so gevierteilt wird oder noch mehr gevielteilt wird oder dass der Körper Jesu einfach mal zerhackt wird in seine Einzelteile, aus der Sicht des Reiches Gottes unvorstellbar. Das ist eigentlich was es nicht geben dürfte, vom Grundsatz her. Und genau das geschieht seit 2000 Jahren ununterbrochen. Und das ist eine Tragik. Wie gesagt, nächste Woche mehr dazu. Jesus fasst genau das mit einem allgemeingültigen Prinzip zusammen. Er sagt, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, das kann nicht bestehen. Das wird verwüstet, sagt er. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Das ist ein allgemeingültiges Prinzip. Er sagt es hier in einem ganz konkreten Kontext. Aber natürlich gilt das auch für seine Gemeinde. Wenn sie nicht in sich eins ist, kann sie nicht bestehen. Und im Grunde ist es ja was gar nicht geht. Man kann nicht bestehen, wenn man nicht eins bleibt. Das dürfte es nicht geben, dass der Körper Jesu zerteilt wird oder einzelne Körperteile abstößt. Ja, wie so, das gibt es ja auch in der Biologie, dass man Körperteile abstößt und der Meinung ist, die gehören nicht dazu, aber das ist krank. Sowas kann nie gesund sein. Man kann diese Tatsache, dass es trotzdem so geschieht auf dieser Welt und dass seine Gemeinde, seine Braut so zerteilt ist, das kann man nur vor dem Hintergrund fassen und ertragen, dass Jesus zugleich derjenige ist, der heilt, wiederherstellt, der zusammenfügt, der einpfropft, ja, wie bei diesem Bild, was Paulus im Römerbrief verwendet, von Israel und den anderen Nationen. Da werden also Zweige rausgenommen, da werden Zweige eingepfropft. Und nur vor diesem Hintergrund kann man sowas ertragen. Nämlich zu wissen, dass Jesus derjenige ist, der in der Lage ist, alles zu heilen und alles wieder zusammenzufügen, was zusammengehört. Er ist derjenige, der das, was abgetrennt wurde, wieder einsetzt und wiederherstellen kann. Aber wir verstehen anhand dieser Bilder, dass Spaltung, die Spaltung seiner Gemeinde vom Grundsatz her nichts ist, was dem Reich Gottes irgendwie entsprechen könnte. Es läuft den Plänen Gottes völlig zuwider, wenn seine Braut zerlegt und zerhackt wird und in ihre Einzelteile zerfällt. Denn der Effekt ist ja nicht, dass er dadurch mehr Bräute hätte oder so. Es gibt ja Tiere, die regenerieren sich, da hast du dann irgendwie zwei davon oder irgendwie Zellen oder so. Ja, also wie Zellen, die zerteilen sich und dann funktionieren die an sich. Manchmal gehen wir so leichtfertig damit um. Wir denken, es trennt sich ein Teil von einer Gemeinde ab und dann ist es eben, dann funktioniert das einfach so, dann hat man sich einfach so verdoppelt. Schön, wenn Gott Gnade gibt und es so funktioniert, aber das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht normal, sondern es geht was kaputt. Es geht immer was kaputt. Der Effekt ist eben nicht, dass er dann mehrere Bräute hat, sondern dass seine Braut krank wird, an manchen Stellen vielleicht auch stirbt, wenn nicht er kommt und es wieder rettet und wenn er sie nicht wieder reanimiert. Ja, also ich bleibe mal ein bisschen in der Medizin. Stellt euch vor, die Braut ist krank, weil ihr Teile fehlen und sie ist im Sterben und dann kommt Jesus und er reanimiert sie wieder. Er setzt wieder was an. Sowas nennt man im Übrigen Erweckung. Dass wieder was geweckt wird, dass sie wieder zum Leben erweckt wird, dass sie reanimiert wird, wenn seine sterbende Braut reanimiert wird, damit sie ihm wieder in die Augen schauen kann. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was seine Gemeinde, was sein Leib, sein Körper auf dieser Welt braucht, dass er zum Leben erweckt wird. Dass wieder was heil wird, dass Teile hinzugefügt werden, die mal abgestoßen und abgetrennt wurden oder sich selbst abgetrennt haben und dass da wieder was ganz wird. Und genau, weil das eigentlich aus geistlicher Sicht so ein Unding ist, aus der Sicht des Himmels eigentlich nicht zu fassen, ja, dass seine Braut, seine Gemeinde sich in die Einzelteile zerlegt, genau deswegen warnt das Neue Testament immer und immer wieder davor, sich zu zerspalten. Einige Beispiele. Vor allen Dingen der erste Korintherbrief ist da voll davon. Da sagt Paulus, ich ermahne euch, aber Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Dass ihr zusammengefügt seid, dass es miteinander zusammenhängend bleibt, dass nicht Spaltungen unter euch sind, dass ihr eine gleiche Gesinnung anstrebt, auf das gleiche Ziel hinschaut, keine Spaltungen zulassen. Paulus ermahnt hier die Gemeinde in Korinth im Namen Jesu Christi, dass nicht Spaltungen unter ihnen seien. Und man merkt, wie es ihm ein Herzensanliegen ist. Und das Ding ist, er redet hier in eine Gemeinde rein, die gespalten ist, also wo es viele Konflikte gibt in sich. Das ist ja auch hier ein Appell. Paulus sagt, ich ermahne euch, dass nicht Spaltung unter euch ist. Wenn er sowas sagt, dann bedeutet das ja, dass es anscheinend in der Macht der Gemeinde steht, in der Macht der einzelnen Gläubigen liegt, Spaltung zuzulassen oder nicht, oder Spaltung zu verhindern. Das ist also nicht wie so ein Unwetter, was drüber zieht, wo man sagt, da ist man völlig ausgeliefert, manche Gemeinden trifft es halt und manche nicht, manche Gläubige trifft es halt, andere nicht. Irgendwie gibt es da schon Großwetterlagen, die manches zu begünstigen scheinen. Ja, das wäre nochmal ein weites Feld. Aber irgendwie liegt es dann am Ende doch in der Entscheidungsbefugnis des einzelnen Gläubigen und der einzelnen Gemeinde vor Ort, ob sie Spaltung unter sich zulässt oder nicht. Sonst würde Paulus sie nicht dazu ermahnen und dazu aufrufen. Das ist hier nicht einfach höhere Gewalt. Und wer schon mal erlebt hat, wer schon mal eine echte Gemeindespaltung erlebt hat und da tief involviert war, der weiß, dass die Tiefe der Verletzungen und des Schmerzes, was da passiert, vergleichbar ist mit einer Ehescheidung. Also ich weiß das von manchen, die sowas durch haben und da involviert waren. Das kann man wirklich vergleichen, wie wenn eine Ehe zerbricht, was da wirklich an Zerbruch auch passiert. Paulus führt das ganze Thema dieser Spaltung hier vor allem im 1. Korintherbrief weiter aus. Und ich will einfach mal ein paar Verse aus diesem Brief vorlesen, wo so verschiedene Gedanken dazu rüberkommen. Lest euch den Brief mal durch, damit ihr mal seht, was da alles an Problemen war in dieser Gemeinde. Also da hat man auch, da wird das romantische Bild von der Urgemeinde auch ganz schön zerstört, wenn man sich da mal reindenkt, was da an ethischen, moralischen Konflikten war, was da an Chaos in den Gottesdiensten war, was an geistlichen Missverständnissen war, im Umgang mit Geistesgaben und viel mehr. Da ging es wirklich hart zur Sache, auch das, wie manche gelebt haben. Und Paulus scheint gar nicht zu wissen, wo er anfangen soll, wenn man so den Brief liest. Der setzt da mal hier an und mal da und sagt, ach, ich komme selber vorbei, um den Rest zu klären. Also da gibt es jede Menge Probleme und in diese Gemeinde redet er hinein über das Thema Spaltung. 1. Korinther 11, Abvers 18. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Also das ist schon Realität, ne? Er warnt nicht vor zukünftigen Spaltungen. Er sagt, ich höre, es sind Spaltungen unter euch. Das kann ja auch Mut machen, denn es ist nie zu spät. Eine Gemeinde, die schon in die Einzelteile zerlegt ist, wie hier in Korinth teilweise, ist es immer noch nicht zu spät, sondern in diese Situation redet Paulus hinein. Er sagt, ich höre, dass Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, also Spaltungen, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also Spaltungen dienen irgendwie dazu, dass die Bewährten, die Standhaften offenbar werden, dass sie sichtbar werden in einer Gemeinde. Was bedeutet das? Dass sich denn die Bewährten, also die es drauf haben, im Falle der Spaltung zur richtigen Partei halten oder zur richtigen Gruppe halten, werden sie dadurch offenbar, also sieht man, wer diejenigen sind, auf die Verlass ist, weil sie sich zur richtigen Fraktion halten, nachdem die Gemeinde gespalten ist? Wohl kaum, denn Spaltung wird von Paulus grundsätzlich kritisiert im 1. Korintherbrief. Es wird wohl vielmehr bedeuten, dass die Bewährten, also die wirklich auf die Verlass ist, auch aus geistlicher Sicht Verlass ist, dass die in einer Spaltungssituation sich offenbar nicht selbst mit spalten lassen. In einer Spaltungssituation, in einer Gemeinde, wird es verschiedene Parteien und Fraktionen geben. Paulus nennt es auch an anderen Stellen. Er sagt, die einen halten sich zu ihm, die anderen zu Apollos und die anderen zu Christus. Sagt er, so ein Quatsch, als würde es geht auch um Jesus. Ja, es geht nicht um Apollos und um mich und sonst was. Das ist immer das, was passiert. Aber es wird auch Leute geben, die in dem Ganzen einen Überblick behalten und sich selbst nicht mit zerteilen lassen, sondern die einen Blick für das Ganze der Gemeinde Jesu behalten. Und diese Leute, die werden offenbar werden in jeder Spaltung, hoffentlich, also wenn sie da sind, wenn es die gibt in einer Gemeinde. Sie stehen fest, wo sie stehen in dem Ganzen und sie lassen sich selbst nicht mit zerteilen. Die Formulierung, dass es Parteiungen in der Gemeinde, also dass Parteiungen sein müssen, er sagt ja hier, es muss ja so sein, damit die Bewährten offenbar werden, dass es sein muss, dass ich verstehe das hier nicht als den Wunsch von Paulus, dass es bitte häufiger geschehen sollte, dass es Spaltungen und Parteiungen gibt, denn das schließt er an anderen Stellen hier aus. Außerdem leitet er auch diese Stelle hier, also vor dem Vers 18, in Vers 17, leitet er diese Passage so ein, dass er sagt, das, was jetzt gleich kommt, was ich jetzt sage, ist kein Lob, sondern ich muss euch kritisieren in dieser Sache. Das ist nämlich Spaltung, dass es Parteiungen gibt. Das heißt, wenn hier steht, das muss doch so geschehen, dann kann man so verstehen, leider müssen scheinbar unter euch solche Spaltungen erst kommen, damit ihr seht, was wirklich bewährte Christen sind. Wie das wirklich aussieht, wenn man sich zu Jesus hält, wenn man einen Blick für die Gesamtheit des Leibes Jesu hat, für seine Braut. das ist ja gleichzeitig hier auch eine Ermutigung, auf diejenigen zu schauen, die in solchen Spaltungssituationen nicht untergehen, sondern den Blick behalten fürs Ganze. Das ist auch eine Aufforderung, sich die richtigen Vorbilder zu suchen. Wenn wir sehen, dass die Gemeinde Jesu irgendwie zerfällt und auseinanderfliegt, dann lasst uns auf die Suche gehen nach Leuten, die eine geistliche Sicht in dem Ganzen behalten und einen Blick behalten für den gesamten Leib Jesu, für die Gesamtheit seiner Gemeinde. Und lasst uns nicht uns an denen orientieren, die sich selber zerspalten lassen und sich Fraktionen anhängen, die Spaltung noch mehr vorantreiben. Ich verstehe diesen Text hier als Aufforderung, sich an den Bewährten zu orientieren, darauf zu schauen, dass diese Leute offenbar werden und wie sie offenbar werden. Das sind die wahren Vorbilder in der Gemeinde Jesu, die sich selbst nicht spalten lassen. Dann verwendet Paulus einen ganz konkreten Aufhänger für sein Thema, nämlich die Zustände beim Abendmahl. Das sind spannende Texte, die verstehe ich selber nicht in der Tiefe, aber ich will so, das, was ich so erahne, will ich euch sagen. Da geht es nämlich darum, dass das Abendmahl in Korinth, in der Gemeinde in Korinth, echt ein Anlass für Probleme war. Da gab es soziale Unterschiede, die einen, die beschämen die anderen, weil sie schon, die einen, die sind schon satt und kommen gesättigt, die anderen haben Hunger, weil sie einfach nichts zu essen haben, und da kommt eine Gemeinde zusammen, die einfach rücksichtslos miteinander umgeht. Und das im Rahmen des Abendmahls. Und dann sagt er hier in 1. Korinther 11, der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen, also gestorben. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet werden. Aber das ist ein ganz großer, geheimnisvoller Text. Es geht hier also ums Abendmahl, wie die Christen miteinander umgegangen sind in Korinth. Der Leib des Herrn, also dieser Begriff, das ist im ganzen ersten Korintherbrief, da ist das die Gemeinde Jesu gemeint. Und gleichzeitig ist ja das Brot, was man da bricht, ist ja ein Bild für den realen Körper Jesu, der gebrochen wurde am Kreuz, der gestorben ist. Und gleichzeitig ist ja aber der Leib Jesu ist ja ein Bild für seine ganze Gemeinde auf der Erde. Also da gibt es erstmal einen inneren Zusammenhang. Das ist nämlich gar nicht so leicht im ersten Moment zu verstehen. Mit dem physischen Körper Jesu, ja, ist gleichzeitig seine Gemeinde gemeint. Lesen wir an verschiedenen Stellen, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen seine Glieder. Oder das Brot, das wir brechen, ist nicht ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an einem Brot und so. Also das sind komplizierte Schachtelsätze. Aber wir sehen, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dem Körper von Jesus, der gestorben ist und wieder auferstanden, seiner Gemeinde, und das Brot beim Abendmahl steht symbolhaft genau dafür. So, jetzt das Brot, das wir beim Abendmahl essen, das steht also dafür, dass wir Anteil bekommen an dem Leiden von Jesus, an der Auferstehung von Jesus, an seinem Opfer, was er gebracht hat, dass er für uns gestorben ist. Und gleichzeitig, indem wir uns auf Jesus, sein Opfer, berufen und beim Abendmahl das in uns aufnehmen und sagen, ja Herr, dein Opfer gilt für mich, in dem Moment werden wir auch Teil seines Leibes, seiner Gemeinde und bekommen daran Anteil. Und es scheint jetzt hier ein ganz geheimnisvoller innerer Zusammenhang zu bestehen. Wir werden Teil seines Leibes auf dieser Welt, nämlich Teil seiner Gemeinde, wenn wir sein Opfer, was er am Kreuz mit seinem Körper erlitten hat, annehmen für uns. Seinen Tod und Auferstehung in Anspruch nehmen. So, und jetzt meine Versuche, diesen Text zu verstehen. Das Problem, das hier in den Versen beschrieben wird, das scheint mir auch darin zu bestehen, dass die Leute eine falsche Sicht von der Gemeinde Jesu hatten, von seinem Leib. Denn sie sind nicht gut miteinander umgegangen. Das Problem, was hier angesprochen wird, ist ihre Sicht, ihre Perspektive von der Gemeinde Jesu, von seinem Leib. Menschen achten andere Gemeindeglieder gering und nehmen keine Rücksicht auf ihre Situation und so weiter. Man isst und trinkt sich hier beim Abendmahl zum Gericht, denn denn sie haben den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, heißt es hier. Ihre Perspektive stimmt nicht, die sie vom Leib Jesu haben. Dagegen gesetzt wird der Vers, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, wenn wir uns aber selbst beurteilen würden und nicht nur die anderen verurteilen, falsch einschätzen, eine schräge Perspektive von seiner Gemeinde haben, wenn wir es mit uns selbst doch mal machen würden und uns richtig beurteilen würden, so würden wir nicht gerichtet werden. Aber weil wir die anderen falsch beurteilen, deswegen werden wir gerichtet. Das Problem scheint also zu sein, dass man ein Urteil über die Gemeinde Jesu fällt, anstatt über sich selbst. Also man verurteilt die Gemeinde Jesu anstatt sich selbst. Das ist ein Problem. Man schätzt die Gemeinde Jesu falsch ein, anstatt sich selbst richtig einzuschätzen. Und die drastische Folge davon, die hier steht, ist die: deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen, sind sogar gestorben. Also das wird hier nicht näher erklärt, aber man ist schon erstmal erschüttert, wenn man das liest. Deswegen, wegen diesen Problemen, weil man eine falsche Perspektive von der Gemeinde Jesu hat, weil man andere verurteilt und falsch beurteilt anstelle sich selbst, deswegen sind viele unter euch schwach und krank und es sind sogar einige gestorben. Das finde ich heftig. Könnte es also sein, dass das Leben tatsächlich real und im übertragenen Sinne aus uns Christen und aus unseren Gemeinden weichen kann, wenn wir uns über andere Glieder des Leibes Jesu erheben und nicht gut mit ihnen umgehen, wenn wir keine klare Sicht von der Gemeinde Jesu haben, von der Gesamtheit seines Leibes, wenn wir rücksichtslos mit Brüdern und mit Schwestern umgehen, könnte es sein, dass das dann hier für uns gilt? Ich verstehe nicht alles an diesem Text, aber es lässt mich auch so ein Stück weit betroffen zurück, wenn ich das einfach nur so stehen lasse. Paulus beschreibt eindrucksvoll, wie Gott auch mit den mangelhaften Teilen seiner Gemeinde umgeht. Das ist jetzt nochmal ein interessanter Text, der kommt. Also es gibt ja nur viele Teile auch in seiner Gemeinde, da muss man sagen, da ist auch nicht alles gut, da ist vieles im Argen. Und jetzt ist interessant, hier wird beschrieben, der Körper, also im Körper sind ja manche Teile, wird Paulus sehr, sehr pragmatisch und volkstümlich. Er sagt, manche Teile am Körper, die sind schön, andere nicht, manche sind ehrenvoll und andere nicht. Und daraus macht er gleich eine Theologie hier in 1. Korinther 12 und überträgt das aufs Geistliche. Er sagt, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei den mangelhafteren Teilen seines Körpers größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und da sagt er, das habe ich jetzt hier gar nicht mit angefügt, da kommt eigentlich in diesem Zusammenhang, sagt er, die nicht so ehrenhaften Teile des Körpers, die umkleiden wir ja mit besonderer Ehre. Also das ist einfach zu verstehen. Ja? Ich werde zwar im Sommer, werdet ihr mich kurzärmlich und mit kurzen Hosen sehen, aber meinen Hintern werde ich euch nicht zeigen, sondern den umkleide ich mit einer ehrenvollen Hose. Stets, ja, im Sommer wie im Winter. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, die nicht so ehrenvollen Teile des Körpers, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und dann kommt hier eben das. Gott hat den Körper so zusammengefügt. Und wie macht Gott es? Er hat dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Also, jetzt kommt der Vergleich mit der Gemeinde hier. Es gibt in der Gemeinde Jesu ehrenhafte, also ehrbare und unehrenhafte Teile. Das ist erstmal eine sehr ehrliche Bestandsaufnahme. Und das haben viele von uns auch schon mitgekriegt. Ja, es gibt in der Gemeinde Jesu manche Teile, die empfinden wir als nicht sehr ehrbar. Und andere Teile, die empfinden wir als ehrenhaft. Es gibt Bereiche, auch in der Gemeinde Jesu, die man gerne anderen zeigt. Und manche, da sind wir froh, wenn es keiner sieht. Weil das so die Abgründe der Gemeinde Jesu manchmal sind. Und was tut jetzt Gott? Er gibt den mangelhaften Teilen seiner Gemeinde extra viel Ehre und umhüllt sie. Und er ermutigt uns dazu, es untereinander genauso zu tun. Das ist ein starkes Stück. der menschliche Reflex wäre immer, das Mangelhafte bloßzustellen, damit man selbst besser dasteht. Damit man es aussortieren kann und rausschmeißen kann aus der Gemeinde. Aber das würde den Leib spalten. Und genau das will Gott nicht. Also hier heißt es, er gibt dem Mangelhafteren größere Ehre, damit keine Spaltung im Leib sei. Also das hat auch wieder eine Tiefe, die ich gar nicht ganz erfassen kann, vielleicht ihr. Aber ich nenne es einfach mal, lasst es uns einfach mal auch bewegen, diese Texte, weil ich glaube, da ist eine Tiefe drin, über die man einfach mit unseren menschlichen Reflexen manchmal schnell hinweggeht und schnell drüber hinweg liest. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit seinem einen Leib umgeht. Und er erwartet von uns, es genauso zu tun. Das Schwache und Mangelhafte unter uns, nämlich mit Ehre und Barmherzigkeit zu umkleiden, damit sein Leib ganz und gesund bleiben kann. Und das ist jetzt nochmal eine interessante Schlussfolgerung. Der Leib Jesu, der ist nach diesem Text hier nicht dann kaputt und nicht deshalb kaputt, weil es mangelhafte Teile gibt im Leib. Das scheint gar nicht das Problem zu sein, sondern das wird einfach so vorausgesetzt, das ist halt so. Sondern der Leib Jesu ist dann kaputt, wenn er die mangelhaften Teile vom Rest abstößt, bloßstellt, anstatt sie mit Ehre und ich sag mal auch mit Barmherzigkeit zu umhüllen. Dann ist die Gemeinde kaputt. Und das ist was Herausforderndes. Also wir würden denken, die Gemeinde ist kaputt, weil es gibt mangelhafte Teile, die müssen raus. Aber das scheint hier gar nicht der Punkt zu sein. Sondern es gibt an jedem Körper mangelhafte Teile und auf dieser Welt sowieso. Sondern die Frage ist, wie der Leib in sich damit umgeht. Ob er sich zerspaltet oder ob er beisammen bleibt und einen Weg findet, damit umzugehen, dann bleibt der Leib gesund. Paulus ist hier an vielen Stellen sehr scharf in seinen Formulierungen. Ich nenne das nicht alles, aber zum Beispiel im Galaterbrief, Galater 5, Vers 19 bis 21, da stellt er Parteiungen, das ist so dieser Begriff, dass man sich also in verschiedene Grüppchen zerlegt, das nennt er in einem Atemzug mit Unzucht, Götzendienst, Zauberei und anderen Dingen. Also da wird er sehr scharf. Das sagt er in dem Moment, wenn man dazu beiträgt, dass sich die Gemeinde Jesu zerlegt und in Grüppchen und Parteien aufteilt, das ist genauso, als wenn man unzüchtig, Götzendiener, Zauberer und so weiter. Er sagt, diejenigen, die sowas tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Weil Parteiungen, Spaltungen kein Teil des Reiches Gottes sind. Das hat Gott nicht erfunden. Das ist nicht sein Weg, damit umzugehen, auch nicht sein Weg, Konflikte zu lösen. Es steht den höheren Zielen Gottes entgegen, wenn das geschieht. Die berechtigte Frage, die sich dann natürlich alle stellen, ist ja, na, wie geht man denn aber dann mit den Schattenseiten christlicher Gemeinden um? Wie geht man mit den Abgründen der Gemeinde Jesu um? Wann ist der Punkt erreicht, an dem auch Gott sagt, das ist nicht länger meine Gemeinde? Jetzt fliegt er raus. Ich glaube, wenn ich die Bibel lese, dass wir Menschen, also das ist erstmal so eine Feststellung von mir, wenn ich Bibel lese, ich glaube, wir Menschen sind grundsätzlich schneller an dem Punkt, dass wir sagen, jetzt fliegt er raus, jetzt ist Schluss. Da habe ich doch, wenn ich die Bibel lese, den Eindruck, dass Gott da noch viel zäher ist als jeder Mensch. Der hält länger durch. Bis dieser Punkt erreicht ist, das ist erstmal die erste Feststellung, deswegen lasst uns nicht zu schnell von uns auf Gott schließen. Nur weil es uns zu viel ist und weil wir sagen, jetzt reicht's und das ist jetzt zu hart, das ist zu böse, zu finster, das ist jetzt nicht mehr Teil der Gemeinde Jesu, nur weil wir das so empfinden, heißt das noch nicht unbedingt, dass unser Wille der Wille Gottes ist und dass Gott genauso tickt. Da ist man doch manchmal sehr überrascht, wenn man die Bibel auf sich wirken lässt, wie weit Gott dann manchmal geht. Denkt an die Geschichte Israels. Denkt daran, an die haarsträubenden Zustände in Korinth, die Paulus beschreibt. Und trotzdem, um nochmal bei der Gemeinde Korinth zu bleiben, spricht Paulus sie an. Also er zählt ja die ganzen Probleme auf und redet sie an als Gemeinde Gottes in Korinth. Als Geheiligte in Christus Jesus. Als berufene Heilige. Das kann man nicht fassen. Wenn das, was in Korinth los war, in unseren Gemeinden los wäre, wer von uns würde einen Brief schreiben und damit anfangen zu sagen, Gemeinde Gottes in Korinth, berufene Heilige, Geheiligte in Christus Jesus. wir würden noch sagen, ihr Schweinebande, bringt euer Leben in Ordnung, damit ihr weiter Gottes Gemeinde genannt werden könnt. Aber Gott, Gott durch Paulus hindurch, kann man sagen, redet die Gemeinde in dieser Weise an, als seine Gemeinde. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich heute von meinem Fokus her auch ein bisschen einseitig auf die Treue Gottes fokussiert bin. Es geht mir heute weniger um seine endgültige Rechtsprechung, die auch da ist. Ja? Das ist auch ein Teil Gottes. Das gehört auch beides zusammen. Das wäre aber einfach nochmal ein weiteres Thema. Ich will schon diesem Thema hier heute der Treue Gottes den notwendigen Raum verschaffen, weil ich glaube, dass es in der Bibel auch eine unterschiedliche Gewichtung gibt von verschiedenen Eigenschaften Gottes. Gott ist zwar treu, gnädig und gerecht, also auch mehrere Sachen, wo man im ersten Moment denkt, wie kriegt er das zusammen, das beides gleichzeitig zu sein. Er ist alles auf einmal, aber wir sehen in der Bibel, dass diese verschiedenen Eigenschaften von Gott eine unterschiedliche Reichweite haben. Also man könnte sagen, es gibt eine Wahrheit und es gibt noch eine höhere Wahrheit. Ich will das deutlich machen an einem Text, den viele von euch schon gehört haben. Der steht gleich zweimal in ähnlicher Weise in der Bibel drin, jeweils im zweiten Buch Mose. Ich fange mal mit der zweiten Stelle an, im zweiten Mose 34 ab Vers 6. Da heißt es, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Und dann nochmal der zweite Text dazu aus 2. Mose 20 im Zusammenhang mit den 10 Geboten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also ich habe diesen Text bisher fast immer nur in Bezug auf diese Sache mit der dritten und vierten Generation gehört, wenn ich dazu, kann sein, ihr habt andere Predigten dazu gehört, aber ich habe es meistens in dem Zusammenhang gehört, ja, dass Sünde so stark ist, dass sie sogar Auswirkungen hat bis in die nächsten Generationen hinein. Das wird in vielen christlichen Kreisen und auch in der Seelsorge sehr wörtlich genommen und auch zu Recht, wie ich finde. Aber wer nimmt diesen anderen Teil wörtlich? Mit diesen Tausenden von Generationen, wer nimmt das wörtlich? Was würde das bedeuten, diesen Text genauso wörtlich zu nehmen wie das mit der dritten und der vierten Generation? Gott bewahrt Gnade an Tausenden von Generationen. Eine Segenslinie aufgrund der Väter, die mal irgendwann gewesen sind, bis hinein in sonst wie vierte Generation, weil die mal treu waren damals, hat das Auswirkungen von Segen und Gnade bis in sonst wie viele Generationen. Das ist ja unfassbar. Ich meine, anhand von Israel, da kennen wir dieses Prinzip, ja. Und viele Christen leben danach, dass sie sagen, wir ehren Israel und wir sehen, dass Gott eine Segenslinie und dass er seine Gnade auf diesem Volk liegen hat. Nicht, weil die jetzt gerade so treu sind, sondern schon allein, weil die Väter mal erwählt waren und so treu sind, hat das Auswirkungen für Generationen, Tausende von Generationen. Da sagen wir, genau das ist wahr, was hier steht. Genau auf der Grundlage ermahnt uns Paulus ja auch dazu, Israel nicht zu verwerfen oder irgendwie uns zu erheben über sie, sondern er sagt, glaubt bloß nicht, dass sie verworfen sind. Und man könnte sagen, Gott erweist seine Gnade an Tausenden von Generationen. Ja, also hier schwingt dieser Vers mit. Und zu Recht sehen wir das so. Aber wenn es um die Gemeinde Jesu geht, wenn es um unsere Gemeinden geht, denk mal drüber nach, da reicht für viele teilweise schon die Sünde eines einzigen Leiters, um eine ganze Gemeinde zu verwerfen. Da reicht das manchmal schon, dass einige austicken und eine Gemeinde einen schrägen Kurs einschlägt und wir sind ganz schnell dabei, die zu verwerfen und aus unserer Sicht also ihnen die Gnade Gottes völlig zu entziehen. Wie viel braucht es manchmal nur, bis unsere Geduld am Ende ist und wir sagen, nee, also der Teil der Gemeinde Jesu, der ist jetzt raus. Das war's. Da ist Schluss mit lustig. Wie sieht es denn im Hinblick auf Kirchen, im Hinblick auf die Christenheit aus, dass Gott bis ins tausendste Glied seine Gnade erweist? Darüber habe ich noch nie eine Predigt gehört. Man könnte jetzt natürlich sagen, na gut, mit Israel und unseren Gemeinden, das ist nochmal was anderes. Das wäre durchaus zu diskutieren. Allerdings, die Negativverheißung hier mit der dritten und vierten Generation, die wenden wir ja auch auf uns an und sagen, das gilt für alle. Das ist ja ein geistliches Grundprinzip hier. Und Paulus sagt außerdem, wir sind eingepfropft in diesen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Das heißt, irgendwie muss es dann auch für uns gelten, mit dieser Gnade an Tausenden von Generationen. Was bedeutet das hinsichtlich dieses Textes? Die Botschaft dieses Textes hier ist schlicht und einfach, dass sich das Licht vielfach wirkungsvoller ausbreitet als die Finsternis. Das ist erstmal eine Feststellung. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Gnade ist mächtiger als die Kraft der Sünde. Wenn Gottes Gnade kommt, dann hat sie durchaus eine andere Durchschlagskraft als die Sünde, die vorher da war. Das ist erstmal das, was hier ganz klar in den Raum gestellt wird. Wenn ich das Prinzip der Sünde auf uns und unsere Gemeinden anwende, na, dann muss ich doch das Prinzip, das stärkere Prinzip der Gnade doch auch anwenden. Und muss mich fragen, was das zu bedeuten hat. Könnte es sein, dass Gott seine Gnade von Gemeinden, von Kirchen, von Bewegungen, von Institutionen nicht an manchen Stellen gar nicht abgezogen hat, weil ihre, obwohl ihre Vertreter nicht treu waren, also es gibt Leute, die sind nicht treu und Gott zieht trotzdem seine Gnade nicht ab, einfach um der Väter willen, um der Mütter willen, könnte das vielleicht sein? Weil es dort viele, viele Leute gab, die hingegeben, Gott hingegeben gelebt haben und die ihm Ehre gebracht haben, vielleicht auch in früheren Generationen sogar, könnte es sein, dass Gottes Gnade und sein Segen nicht so einfach endet, obwohl die Nachkommen versagen, wenn denn die Väter und Mütter ihm vertraut haben und mit ihm vertraut waren, könnte das vielleicht sein, wenn man diesen Text hier mal wörtlich nimmt. Ich glaube, dass wir an Israel sehr viel lernen können. Anhand von Israel leuchten uns viele Dinge ein, die uns manchmal schwerfallen, die zu übertragen und zu verstehen, dass da eigentlich ein Prinzip dahinter steckt, wie Gott ist. Israel ist uns gegeben als die uns vorangegangen sind, als unsere Wurzeln, dass wir von ihnen lernen können, wie Gott ist. Ihnen ist das anvertraut worden, was hier steht, die Mosebücher. Ja. Lasst uns von Israel mal lernen, wie unser Gott ist. Sicher kann man jetzt unsere kirchlichen Institutionen und die Körperschaften, die da zugehören, nicht automatisch mit seinem Leib gleichsetzen, mit der Gemeinde Jesu. Aber die Menschen darin durchaus schon, ja. Die Menschen, die sich in unseren Kirchen und unseren Institutionen bewegen. Rechnen wir damit, dass Gott die Menschen ganzer Kirchen und Bewegungen einfach aufgrund ihrer Sünde einfach komplett verwirft und rausschmeißt aus dem Laden, obwohl dort vielleicht Hunderte oder Tausende gewesen sind, die ihm die Treue gehalten haben? Vielleicht auch zu früheren Zeiten? Womit rechnen wir, wie Jesus mit seinem Leib umgeht? Wie er seine Gemeinde sieht und wie er davor fährt? Rechnen wir damit, dass es tatsächlich Auswirkungen auf Tausende von Generationen hat, wenn uns irgendwann mal geistliche Menschen vorangegangen sind, auf denen Gottes Gnade geruht hat? Also ich würde zumindest daraus schlussfolgern, lasst uns vorsichtig sein, etwas zu schnell zu verwerfen, wo möglicherweise Gott seine Hand drauf hält. Lass uns vorsichtig sein, jemanden die Gnade Gottes zu entziehen, obwohl Gott das selbst gar nicht getan hat. Wir sind dazu berufen, priesterlich zu leben auf dieser Welt. Petrus sagt das, wir sind ein königliches Priestertum, 1. Petrus 2, Vers 9. Und der priesterliche Dienst, und das ist so der letzte Bogen, den ich jetzt spannen will, der priesterliche Dienst ist auch ein Dienst der Einheit. Denn die Priester, es hatte nicht jeder Stamm in Israel seine eigenen Priester, sondern es gab Priester für alle. Wenn die Priester ihren Job gemacht haben, dann haben sie ihn für alle Stämme getan. Für alle Stämme Israels. Zumindest in den Zeiten, wo es gut lief in Israel. Die Leviten und Priester standen im Dienst für alle Stämme Israels. Das hatte nicht jeder seinen eigenen Priester. Deswegen musste Israel immer wieder zusammenkommen, in Jerusalem oder je nachdem, wo das Heiligtum war, in den verschiedenen Zeiten, die meiste Zeit dann in Jerusalem. Deswegen mussten sie zusammenkommen zu den Festen, zu den Opferungen. Sie mussten in die Gegenwart Gottes gemeinsam kommen, obwohl sie aus verschiedenen Stämmen waren. Und die Priester standen dort und haben allen gedient. Und Petrus sagt, wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind als Gemeinde Jesu eine priesterliche Größe. Ja. Jetzt ist Folgendes interessant, wenn wir auf die Erweckungen in der Geschichte Israels schauen, im Alten Testament, dann kommt manchmal ein Satz vor, also es wird dann gesagt, da kam der König an die Macht und der hat sich Gott zugewandt und der hat die ganzen Götzenaltäre rausgeschmissen und hat Buße getan und das Land wieder hingeführt zu Jesus, also nicht zu Quatsch, nicht zu Jesus, sondern zu Gott, zu dem Glauben der Väter und zu dem, was David mal gemacht hat und so. Und dann kommt da manchmal so ein Satz vor, da habe ich immer nicht verstanden, was ist damit eigentlich gemeint? Da wird manchmal gesagt, die haben gute Sachen gemacht, aber die Höhen haben sie nicht entfernt. Also da gab es so Anhöhen, wo auch geopfert wurde. Und das wird manchmal kritisch bemerkt, sie haben total viele gute Sachen gemacht. Es war wirklich Erweckung, aber sie haben die Höhen nicht entfernt. Ich habe mich immer gefragt, was es mit diesen Höhen auf sich hat und habe dann mal gemerkt, beim Bibellesen, diese Höhen, das waren nicht unbedingt Götzenaltäre, wo für andere Götter geopfert wurde, denn es steht zum Beispiel in 2. Chronik 33, Vers 17, das Volk opferte, ja, also ist total viel Gutes passiert, aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur dem Herrn, ihrem Gott. Also sie haben eigene Altäre gehabt auf den Anhöhen und haben für den Herrn, ihren Gott, geopfert. Da fragt man sich, was ist jetzt das Problem? Sie haben doch einen richtigen Gott geopfert. Und das Problem scheint hier zu sein, also das Problem ist nicht unbedingt, dass sie die falschen Götter angebetet haben, sondern was hat einer echten Erweckung noch gefehlt in dem Moment? Das Problem war demzufolge, so wie ich das hier verstehe, dass es dem König damals nicht gelungen war, das Volk zu einen in Jerusalem in der Gegenwart Gottes, sondern jeder hatte noch seine eigene Anhöhe. Jeder hat seine Altäre gehabt, wo zwar dem richtigen Gott geopfert wurde, aber jeder für sich. Überall zerteilt in den verschiedenen Regionen und Stämmen Israels. Na doch, zu der Zeit schon noch, ja. Da wollte er, das war dann schon noch gefordert. Das war dann erst später. Aber sie haben im Grunde keine Einheit geschaffen im Land. Unter den Stämmen Israels. Der ursprüngliche Plan war ein Volk aus verschiedenen Stämmen, die sich treffen, und zwar in der Gegenwart Gottes. Deshalb war der priesterliche Dienst am Heiligtum in Jerusalem ein Dienst der Einheit an allen Stämmen. Und das konnte so auf diesen Höhen nicht gelebt werden, bei diesen einzelnen Altären. Petrus bezeichnete die Gemeinde Jesu also als königliches Priestertum, und ich denke, dass damit auch ein Dienst der Einheit verbunden ist. Wenn wir wirklich Gottes Gemeinde im Blick haben, dann muss uns Einheit ein Anliegen sein. Aus meiner Sicht, wenn ich diese Texte hier richtig verstehe, ist eine Erweckung immer erst dann vollständig, wenn sie die Gemeinde Jesu zusammenbringt in seiner Gegenwart. Nicht um uns herum, nicht um Menschen herum oder irgendwelche Priester, sondern in der Gegenwart Jesu. Wenn dort die Gemeinde zusammenkommt und in seiner Gegenwart eins wird, dann ist Erweckung vollständig gewesen. Wir können gerne in verschiedenen Stämmen leben. Das scheint nicht das Problem zu sein. Aber wir können den einen Gott auch nur gemeinsam verehren. Es ist nicht möglich, den einen gemeinsamen Gott zu verehren, ohne dabei bei ihm zusammenzukommen. Das schließt auch die Körperteile der Braut mit ein, die aus irgendwelchen Gründen den Draht zum Haupt verloren haben. Also lasst uns das mal als Gedanken, als letzten Gedanken mal vom, das Gleichnis vom verlorenen Sohn mal in Bezug auf die Gemeinde Jesu sehen. Es wird ja eine Familie beschrieben. Der Vater ist Gott. Und er hat verschiedene Söhne. Wir sind seine Kinder. Es gibt Kinder in der Familie Gottes, die haben den Vater verlassen und die haben alles verprasst, was er ihnen an Gaben und Berufungen anvertraut hat. Es gibt auch Teile der Gemeinde Jesu, die haben den Vater verlassen und sie haben alles verprasst, was Gott ihnen mal anvertraut hat. Wie geht es uns mit solchen Brüdern, wenn wir uns für diejenigen halten, die dem Vater treu geblieben sind? Wie geht es uns mit verschiedenen Kirchen, Gemeinden, Bewegungen, einzelnen Christen, die ihr ganzes geistliches Erbe verprasst haben und das Haus des Vaters verlassen haben. Und wenn wir uns zu denen zählen, die in der Nähe des Vaters geblieben sind, die treu sind, ihren Job richtig machen, die ihm zu Diensten stehen, dann stellt sich da eine zweite Frage: Wie geht es uns damit, dass der Vater diese abgefallenen Brüder und Schwestern so sehr liebt und jeden Tag auf sie wartet und ständig die Augen offen hält, wann sie kommen? Und wie geht es uns damit, wenn sie dann zurückkommen und vom Vater reich beschenkt werden und gesegnet werden? Wenn Gemeinden, Bewegungen, geistliche Bewegungen, Kirchen, Gruppen von Christen uns scheinbar links und rechts überholen und Aufmerksamkeit bekommen, Bestätigung erhalten und vom Vater neu begabt und gebraucht werden, wie geht es uns damit? Sind wir dann diejenigen, die dem Vater sagen, dass es so nicht geht und ihm vorrechnen, wie treu wir die ganze Zeit waren und wie untreu die anderen gewesen sind? Ist das unser erster Reflex? So wie dieser zweite Sohn in dem Gleichnis? Wenn Gemeinden, Bewegungen, geistliche Leiter bei uns in Ungnade gefallen sind, vielleicht auch bei Gott, ja, und wenn sie dann plötzlich von Gott in besonderer Weise gebraucht werden, was macht das mit uns? Können wir das mit feiern? Können wir uns von Herzen freuen und sagen, danke Vater, dass du diesen Teil, dass du diese Leute so segnest und mit deiner Gnade überhäufst und dass du sie hineinnimmst in dein Haus und wieder einsetzt in deine Pläne, die du hast? Oder bleiben wir auf unserem Acker und verstehen die Welt nicht mehr? Und können uns nicht freuen und nicht mit feiern, wenn Gott irgendwo was Gutes tut unter denen, die wir als falsch oder untreu einschätzen. Solche Momente, wenn sie kommen, sind Prüfungssituationen für uns, sind geistliche Prüfungen. Da merken wir, ob es uns wirklich um den Vater geht und um seine Familie, um sein Reich, um seine Gemeinde oder ob es uns nur um uns selbst geht und um unsere Gruppe, zu der wir uns rechnen. Da merken wir in solchen Situationen, ob wir einen Sinn für den Leib Jesu haben oder nur für unsere eigene Funktion im Leib. Da merken wir, ob wir das Reich Gottes mitbauen oder nur unser eigenes Reich. Und wir merken, ob wir geistlich lebendig sind oder ob die Blutzufuhr zum Vater eigentlich unterbrochen ist. Lasst uns jeden Christen, jede Kirche, jede Bewegung mit Wertschätzung und mit einer Liebe betrachten, auch wenn sie den Vater und ihre Funktion in seinem Haus im Moment nicht kennen und nicht einnehmen. Denn es sind trotzdem potenzielle Brüder, die zu uns gehören, die eigentlich dazugehören. Die sind nur gerade unterwegs irgendwo. Die sind nur gerade auf Reisen gegangen, aber wer weiß, wann sie kommen? Und wer weiß, was der Vater mit ihnen noch tun wird? Wer weiß, ob die Feste, die er mit denen feiert, vielleicht am Ende größer ausfallen als mit uns? Wer weiß, ob das, was sie mal tun werden später und was sie beitragen werden für das Haus des Vaters, noch mehr Gewicht haben wird als das, was wir uns die ganze Zeit einbilden, zu leisten und irgendwie beizutragen. Und lasst uns von Herzen feiern und uns freuen, wo auch immer der Vater etwas tut, etwas schenkt, wo er Leute beruft, auch wenn es Teile der Christenheit trifft, von denen wir enttäuscht sind und die wir nicht sonderlich schätzen. Es ist der Vater, der entscheidet, wer zu ihm gehört und nicht wir. Er entscheidet, wer zu seinem Haus gehört und niemals wir. Ich glaube, jede Generation, und damit schließe ich jetzt auch ab das Ganze, jede Generation, die rutscht immer wieder von der anderen Richtung vom Pferd runter. Luther hat mal gesagt, die Welt ist wie ein betrunkener Bauer. Hebt man ihn auf der einen Seite aufs Pferd, fällt er auf der anderen Seite wieder runter. So ist das. Gott konfrontiert zu jeder Zeit eigentlich den Zeitgeist mit seiner Wahrheit. Und da muss der Schwerpunkt immer mal wieder neu gesetzt werden. Weil jedes Mal in jeder Generation ein anderes Problem gerade da ist. Das ist so das Prinzip der gegenwärtigen Wahrheit. Ja, was ist die Wahrheit für diese Zeit? Was ist das, was Gott jetzt in diese Zeit hineinsprechen will? Unsere Gesellschaft heute ist eine total individualistische und egozentrierte Gesellschaft. Das kann man an so vielen Beispielen deutlich machen, das führt jetzt zu weit. Aber wir sind individualistisch und die Gemeinde Jesu auch. Unsere Gemeinden und wie wir als Gläubige uns selbst sehen und leben, ist einfach individualistisch und an vielen Stellen auch auf uns selbst bezogen. Es ist wahr, dass Gott den Einzelnen sieht. Das stimmt. Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille. Damals, als Jesus gelebt hat, also als Jesus, der lebt immer noch, aber als er auf dieser Erde war, da hat er als Gleichnis, und jetzt ist hier, jetzt ist aus hier mein Handy, als Jesus auf dieser Erde war, da hat er das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt. Also in einer Zeit, wo ein extremes Kollektivdenken war, da erzählt er den Leuten, dass Gott sogar den Einzelnen sieht. Nicht nur die Gruppe, sondern er läuft dem verlorenen Schaf hinterher und findet es und er kümmert sich und nimmt es auf den Arm, den Einzelnen. Ich glaube, heute in unserer Zeit müssen wir neu lernen, dass es eine Herde gibt. Dass es eine Herde gibt, zu der wir gehören. Und genau das ist, was der Hirte tut. Er nimmt das Schaf und er bringt es zur Herde zurück. Das Schaf gehört in die Herde. Es gehört nicht einzeln irgendwo zwischen die Büsche und Dornen und sonst wo, sondern das Schaf gehört in die Herde. Und ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die unsere Zeit braucht. Wir leben in massivem Individualismus und wir müssen die Herde Gottes neu erkennen und verstehen, wie er seine Herde sieht und welchen Platz er jedem in dieser Herde zuordnet. Der einzelne Christ gehört in die Gemeinde und die einzelne Gemeinde gehört in den Leib Jesu. Und wir sind nur gemeinsam seine Braut und niemals einzeln. Das Ganze ist seine Braut, die er heiraten wird im übertragenen Sinne. Und damit will ich das Ganze jetzt auch beenden und euch einladen, nächste Woche wiederzukommen mit viel Sitzfleisch. Ihr seid beeindruckend, wie ihr das durchhaltet hier. Aber ich denke, es ist wichtig, dafür eine Perspektive zu bekommen. Und ich möchte gerne noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du viel mehr im Petto hast, als das, was wir gerade sehen. Und wir danken dir, dass du so treu bist, dass du so voller Gnade bist und wir alle davon profitieren. Danke, Jesus, dass wir hier sitzen können, trotz unserer Schuld und trotz allem, was schiefgelaufen ist. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde nicht verworfen hast, obwohl kein einziger in den ganzen Jahrhunderten und Jahrtausenden dir treu war. Jesus, und wir danken dir, dass du dein Volk nicht verwirfst. Du stehst zu deinem Volk und du stehst auch zu deiner Gemeinde aus allen Nationen. Und wir wollen dich dafür ehren und dich dafür loben. Jesus, und wir wollen ganz neu erkennen, wie du deine Gemeinde siehst. Wir wollen neu verstehen, was es bedeutet, zur Herde dazuzugehören und nicht nur alleine unsere Runden zu drehen. Jesus, öffne du uns wirklich einen Blick dafür, ein Verständnis dafür, dass wir in der Tiefe erfassen, wo wir dazugehören und wo du uns hingestellt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in unserer Härte, in unserer Egozentrik, auch in unserer Verletztheit und in unserer Enttäuschung manchmal nicht etwas verwerfen, wo du deine Hand drauf hältst. Ich bitte dich, Herr, dass du uns mit deiner Gnade und mit deiner Weitsicht erfüllst, dass wir in Klarheit erkennen, was du gut findest und was du nicht gut findest, Herr, aber dass wir auch erkennen, wen du dazu rechnest zu deinem Leib und wen nicht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns mit hineinnimmst in die Dinge, die du tust unter uns und in dieser Zeit, in unserer Generation. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns mit deiner Sicht der Dinge, also unsere Gedanken, abgleichst mit dem, was du denkst, was du siehst. Und dass wir wirklich unseren Platz einnehmen in deiner Gemeinde, Herr. Führe du uns und zeig uns, wo wir hingehören. Amen.